Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Libyen bereitet der Übergangsrat der Rebellen die Machtübernahme vor. Er hat mit dem Umzug von Benghazi in die Hauptstadt Tripolis begonnen. Die Kämpfe sind aber immer noch nicht vorbei. Die britische Luftwaffe bombardierte ein Bunkersystem in Gaddafis Heimatstadt Sirte. Ob sich der frühere Machthaber dort auffällt, ist aber weiter unklar. Auch die Wüstenstadt Sebha bleibt umkämpft. Dort hat der Militärgeheimdienst seine Zentrale.
Noch fühlen sie sich nicht sicher, das Gewehr liegt bereit beim Freitagsgebet, dem ersten nach Gaddafi, so sehen sie es hier. Als dann aber die alte Königsflagge vor der großen Moschee weht, bricht es aus ihnen heraus, Freiheit für Libyen, rufen sie, und Gott ist gegen Gaddafi. Aus dem ganzen Land strömen immer mehr Einheiten nach Tripolis, siegessicher. Die Bewohner der Stadt feiern sie als Befreier. Gaddafis Schergen scheinen hier vertrieben. In einigen Vierteln von Tripolis haben die Geschäfte wieder auf. Es gibt wieder so etwas wie eine Ahnung von dem, was einmal Alltag war. Wir sagen den Menschen, kommt zurück nach Hause, sagt dieser Ladenbesitzer, sodass alles wieder normal wird. Wir beten für euch. Aber noch liegen vor dem großen Bazar hunderte Waffenmagazine. Ein Teppich von Patronen bedeckt die Straßen. Die jüngsten Kämpfe um das Viertel Abu Slim waren heftig. Hier hatten sie geglaubt, Gaddafi zu finden, aber der bleibt ein Gespenst, unauffindbar. Immer wieder ergeben sich manche von Gaddafis Söldnern. Es gibt Hinweise auf Gräueltaten, aber auf beiden Seiten. Mittendrin ein Libyer, der eigentlich schon in der Schweiz lebt. Seine Familie hat er zurückgelassen. Er ist jetzt Freiheitskämpfer in Tripolis. Wir wissen nicht, ob Gaddafi hier ist oder einer seiner Söhne, aber wir glauben es nun mal, weil hier viele seiner Kämpfer sind. Und dann grüßt er freundlich und zieht weiter in den Kampf. Weiter im Osten brennen Ölraffinerien. An einem Checkpoint der Rebellen heißt es, dass dort seien Gaddafis Leute gewesen. Es ist kaum zu überprüfen. Sicher ist nur, es sind genau solche Anlagen, die eigentlich Libyens Zukunft sichern sollten.
Zur Situation in Libyen jetzt live aus Tripolis, unser Korrespondent Jörg Armbruster.
Die Kämpfe hier in Tripolis sind tatsächlich heute stark abgeflaut. Es kann einmal daran liegen, dass heute der letzte Freitag im Fastenmonat Ramadan begangen wird. Aber mein Eindruck ist tatsächlich, dass die Rebellen die größten Teile der Stadt inzwischen unter ihrer Kontrolle haben, auch wenn es immer noch einzelne Widerstandsnester gibt. Wir haben vor einer Viertelstunde ein solches Widerstandsnest erleben können. Das Hotel ist wieder kurzzeitig beschossen worden. Den Rebellen werden Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, wie auch den Gaddafi-Soldaten. Die Rebellen selber streiten dies allerdings ab. Gaddafi wird natürlich weiter gejagt von Spezialkräften, allerdings bislang erfolglos. Er wird inzwischen in Sirte vermutet, seine Heimatstadt. Er habe also bei seinem Stamm Unterschlupf gefunden. Die britischen NATO-Flugzeuge haben heute dort einen großen Bunker bombardiert und damit zurück nach Hamburg.
Der UN-Sicherheitsrat hat rund 1 Milliarde Euro für Libyen freigegeben, die von den USA eingefroren worden waren. Ein Drittel davon wird dem Übergangsrat zur Verfügung gestellt. Die beiden anderen Drittel sind für humanitäre Hilfe und einen Hilfsfonds bestimmt. Die EU hingegen zögert noch, libysche Guthaben freizugeben. Die Außenbeauftragte Ashton ließ erklären, es müsse sichergestellt werden, dass das Geld wirklich beim Übergangsrat ankomme. Weitere Informationen zur Situation in Libyen und zu den eingefrorenen Geldern des Gaddafi-Regimes finden Sie auch unter tagesschau.de. Ein Selbstmordattentäter hat in der nigerianischen Hauptstadt Abuja mindestens 16 Menschen getötet. Er sprengte sich in dem Gebäude in die Luft, in dem die Vereinten Nationen ihr Hauptquartier haben. Zu der Tat bekannte sich eine islamistische Terrorgruppe, die schon mehrere Anschläge in Nigeria verübt hat.
Augenzeugen berichten von einem Lastwagen, der am späten Vormittag auf das Gelände der Vereinten Nationen gerast und dann explodiert ist. In dem schwer beschädigten Gebäude arbeiten 400 Mitarbeiter aus 26 internationalen Organisationen. Der UN-Generalsekretär äußerte sich entsetzt. Dies war ein Anschlag auf Menschen, die anderen helfen wollen. Wir verurteilen diese schreckliche Tat auf das Schärfste. Mittlerweile hat sich die Terrorgruppe Boko Haram zu dem Attentat bekannt. Übersetzt heißt der Name etwa, westliche Bücher sind Sünde. Die radikal-islamische Sekte will in Nordnigeria einen Gottesstaat nach dem Vorbild der Taliban errichten und sieht sich im heiligen Krieg gegen Regierung und Ungläubige. Sie hatte in den letzten Monaten verstärkt Bombenanschläge auf Polizeieinrichtungen und auch auf Lokale verübt, in denen Alkohol ausgeschenkt wurde. Der charismatische Führer der Gruppe war vor 2 Jahren unter ungeklärten Umständen im Polizeigewahrsam umgekommen. Zuvor hatte Militär das Hauptquartier von Boko Haram samt Moschee und Koranschule gestürmt. Seither ist der Konflikt zwischen Sekte und Staatsmacht eskaliert. Der Norden Nigerias wird seit langem schon von religiösen Auseinandersetzungen zwischen Muslimen und Christen erschüttert.
Vor der Entscheidung über den milliardenschweren Euro-Rettungsschirm wird weiter darüber diskutiert, wie das Parlament beteiligt werden soll. Bundestagspräsident Lammert beharrt darauf, es reiche nicht aus, wenn Bundestag und Bundesrat nur einmal abstimmen. Vielmehr müssten die Abgeordneten bei jeder neuen Hilfszusage an ein Euro-Land befragt werden. Für Tagesgeschäft und Management des Rettungsschirmes sei es dagegen ausreichend, den Haushaltsausschuss einzubinden, so Lammert im Deutschlandfunk. Bei der HSH Nordbank werden deutlich mehr Stellen gestrichen als bisher bekannt. Binnen 3 Jahren solle fast jeder dritte von jetzt 3.300 Arbeitsplätzen wegfallen, so die Landesbank heute. Mit viel Spekulationen hatte sich das Institut im Zuge der Finanzkrise so in Bedrängnis gebracht, dass Hamburg und Schleswig-Holstein mit Milliardenbeihilfen einspringen mussten. Dafür hat die EU der Landesbank eine strenge Schrumpfkur verordnet.
Eigentlich wollte die HSH Nordbank heute nur die Halbjahresbilanz vorstellen. Doch seit der Aufsichtsratssitzung gestern stand ein anderes Thema im Mittelpunkt. Es werden mehr Stellen gestrichen als bisher bekannt. Die Bank muss sparen, das schreibt die EU-Kommission vor. 3.300 Menschen arbeiten momentan bei der HSH. 2012 sollte die Belegschaft auf 3.020 Mitarbeiter sinken. Mit den neuen Streichungen sollen bis 2014 nur noch 2.120 Menschen bei der Bank arbeiten.
Alles, was möglich ist, werden wir auf der Sachkostenseite machen. Wir werden weiterhin in diesem Bereich intensiv arbeiten, um den notwendigen Personalaufwand und den Abbau so minimal zu halten, wie nur irgendwie möglich.
Nachdem sich die Bank 2009 mit risikohaften Spekulationen in eine Schieflage gebracht hatte, sind die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein mit Garantien eingesprungen. Diese Wettbewerbsverzerrung gegenüber anderen Banken hat die EU-Kommission kritisiert. Deshalb nun die strengen Sparvorgaben. Der Betriebsrat bezeichnet die Stellenstreichungen als einen harten Schlag für die Belegschaft.
Der Vorstand hat erklärt, sozialverträglich soll das Ganze ablaufen, das müssen wir aber verhandeln. Wir werden Abfindungsangebote natürlich aushandeln, versuchen noch über Vorruhestand oder ähnliche Dinge da was auszugestalten.
Die HSH Nordbank will außerdem künftig auf Flugzeugfinanzierungen und das internationale Immobiliengeschäft verzichten. Stattdessen will sich die Landesbank auf die mittelständischen Kunden in Norddeutschland konzentrieren.
Der japanische Regierungschef Kan zieht Konsequenzen aus den Pannen nach dem Reaktorunglück von Fukushima. Wie erwartet gab er seinen Rücktritt als Premierminister und Vorsitzender der Demokratischen Partei bekannt. Kan wird unter anderem vorgeworfen, die Bevölkerung nicht rechtzeitig über das Ausmaß der radioaktiven Verseuchung informiert zu haben. In Japan wird damit zum 6. Mal innerhalb von 5 Jahren der Regierungschef ausgewechselt.
Sie fahren hinein ins verstrahlte Niemandsland. Erstmals dürfen Anwohner in die 3-Kilometer-Zone rund um das AKW Fukushima. Sie wollen das wenige retten, was ihnen lieb ist. Der Super-GAU hat Japan in die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg gestürzt. Sie zu meistern, Naoto Kan ist daran gescheitert. Heute keine Überraschung, sein Rücktritt. Es waren schwierige Umstände und eine schwierige Zeit. So gesehen habe ich alles gegeben, was ich konnte. Alles gegeben, es reichte nicht. Das Erdbeben vom 11. März, schon zuvor hatte er den Rückhalt in seiner Partei, der sozialliberalen DPJ, verloren. Zu groß die Probleme. Die kaputten Staatsfinanzen, der hohe Schuldenberg, der zu starke Yen, schließlich Tsunami und Super-GAU. Den einst beliebtesten Politiker im Land unterstützten am Ende nur noch 15% aller Japaner. Dabei hatte Kan nach der Reaktorkatastrophe eine Vision entwickelt, die viele mit ihm teilen, den Atomausstieg. Er veranlasste Stresstests für die Kraftwerke, ließ zig Reaktoren vorübergehend vom Netz nehmen Und das gegen Japans noch immer mächtige Atomlobby und die vielen Gegner im eigenen Regierungsapparat. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, hatte er Anfang des Monats in Hiroshima gesagt, die unabhängig ist von der Atomenergie. Am Montag wird der Nachfolger für Naoto Kan gewählt. Auf den neuen Premier wartet eine Herkulesaufgabe: die Wirtschaft aufpäppeln, den Wiederaufbau im Tsunami-Gebiet meistern und die noch immer unberechenbare Katastrophe in Fukushima. Alle Kandidaten eint, sie sympathisieren mit der Atomlobby. Kans grüner Traum wird ein solcher bleiben.
Die Regierung in Mexiko bekommt die Gewalt durch Drogenbanden offenbar nicht in den Griff. In Monterrey drangen Bewaffnete am helllichten Tag in ein Casino ein und legten Feuer. Mehr als 50 Menschen kamen ums Leben. Es wird vermutet, dass vom Casinobesitzer Geld verlangt wurde, dieser aber nicht zahlen wollte.
Vor einer Stunde hat Mexikos Präsident Calderón am Tatort der Opfer gedacht. Der Drogenkrieg in Mexiko erreicht einen neuen Höhepunkt. Bis in die Nacht wurden aus dem ausgebrannten Casino Leichen geborgen. Für die Angehörigen waren es schreckliche Stunden der Ungewissheit. Wir sind verzweifelt, sagt diese Frau. Wir wollen wissen, ob unser Junge überlebt hat. Heute Morgen präsentierten die Behörden Bilder einer Überwachungskamera. Man sieht mehrere Autos vorfahren, bewaffnete Männer steigen aus und laufen ins Casino. Und wenig später sieht man schon Menschen panisch herausrennen. Dann schlagen Flammen aus dem Gebäude. Augenzeugen berichten, die Angreifer hätten mit Benzin das Casino in Brand gesetzt. Das Feuer breitete sich in Sekundenschnelle aus. Außerdem waren anscheinend alle Notausgänge verriegelt. Die Behörden vermuten ein Drogenkartell hinter dem Anschlag. Das ist ein barbarisches Verbrechen, ein Terrorakt, erklärte Präsident Calderón, der eine dreitägige Staatstrauer anordnete. Mexikos Präsident Calderón will immer mehr Militär in den Kampf gegen die Kartelle schicken, doch geholfen hat das bislang nicht. Das Drogengeschäft ist im Land ein Wirtschaftsfaktor, geschätzter jährlicher Umsatz 100 Milliarden Dollar. Calderón müsse diese immensen Finanzströme stoppen, sagen Beobachter. Erst dann werde Mexikos Gewaltorgie beendet.
Über den Westen Deutschlands sind heftige Unwetter hinweggezogen mit Gewittersturm und Hagelschlag. Aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz werden Millionenschäden gemeldet. In Koblenz kam eine Frau ums Leben.
Diese mächtige Kastanie hielt dem Sturm nicht stand. Ein riesiger Ast riss ab, als das Unwetter tobte. Eine Frau, die an den Koblenzer Rheinanlagen im Biergarten saß, konnte nicht mehr entkommen und wurde getötet. Die Flaniermeile von Koblenz abgesperrt. Auch an der Mittelmosel wütete der Sturm. In manchen Ortschaften des Landkreises Bernkastel-Wittlich hat der Hagel innerhalb von nur 10 Minuten Fensterscheiben, Rollläden und Dächer zerstört. Autos wurden demoliert.
War wie, als wenn Granaten einschlagen. Hier die ganzen Rollläden, ich habe sie noch im letzten Moment zugemacht, ne? Und sehen ja, alles ist kaputt.
So was haben wir noch nicht erlebt. Jeder, auch die älteren Leute, die dort sind, die hier wohnen, die sagen, so was haben wir nicht erlebt.
In Nordrhein-Westfalen haben Orkanböen der Windstärke 10 den Verkehr lahmgelegt. Davon auch betroffen der Schienenverkehr am Niederrhein. Diese Regionalbahn rammte einen umgestürzten Baum. Die Strecke musste gesperrt werden. Die Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind zum Teil seit Stunden im Dauereinsatz.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 27. August.
Eine Kaltfront zieht in der Nacht über uns hinweg. Sie sorgt teilweise für unwetterartige Gewitter und beendet den hochsommerlichen Witterungsabschnitt mit einem Temperatursturz. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor unwetterartigen Gewittern. In der Nacht verlagern sich die Gewitter aus der Westhälfte ostwärts. Regen folgt. Am Tag sind im Nordosten anfangs noch kräftige Gewitter möglich. Im Südosten und Osten regnet es noch, an den Alpen länger, sonst teilweise noch gewittrige Schauer. Am Abend bei Gewittern Sturmböen, vereinzelt sind orkanartige Böen möglich, morgen mäßiger, mitunter frischer Wind. Heute Nacht 20 Grad an der Spree und 9 Grad im Allgäu. Am Tag nur noch 14 bis 23 Grad, an den Alpen ist es kühler. Am Sonntag mal Sonne, mal Wolken und vor allem im Norden ein paar Schauer. Ganz im Süden scheint meist die Sonne. Am Montag im Norden Schauer, in der Mitte und im Süden ist es recht freundlich. Am Dienstag insgesamt eher durchwachsenes Wetter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr, heute mit Tom Buro darin. Reportage aus Tripolis, Gaddafis langer Atem und bedrohlicher Hurrikan. New York wappnet sich für Wirbelsturm Irene.